Hallo, alle zusammen, danke fürs Kommen. Ich bin der Sebastian, bin aus Wien und habe das Buch da herausgegeben von der Grasmusterrevolution über gewaltfreie, anarchistische und Kriegsdienstverweigerungsgruppierungen in Israel-Palästina, was für Rolle sie im Nahostkonflikt einnehmen. Kurz mein Zugang, ich war mehrere Male vor Ort und habe mich an dieser gewaltfreien Widerstandsbewegung in der Westbank beteiligt. Habe da mit verschiedenen palästinensischen sogenannten Popular Committees, also das ist die Art und Weise, wie man sich dort in dem Widerstand gegen Besatzung und auch diesen Mauerbau in der Westbank organisiert in den palästinensischen Gemeinden und gemeinsam mit israelischen Anarchistinnen und Anarchisten und mit internationalen Aktivistinnen und Aktivisten, die zum Großteil aus einem, zumindest aus einem linksradikalen, aber zum Großteil aus einem anarchistischen Spektrum kommen. War dort aktiv mehrere Monate und als Resultat dieser Reisen ist dann immer noch mal die Idee entstanden, ein Buch zum Thema zu schreiben oder herauszugeben. Ich habe aber dann, hat mir gedacht, das ist um einiges besser, das Buch herauszugeben, weil Stimmen zu versammeln, die vor Ort jetzt mit dem Konflikt direkt leben müssen, die den Konflikt beeinflussen und die gegen Repression und dergleichen kämpfen, ist natürlich immer um einiges authentischer und meiner Ansicht nach aussagekräftiger, als wenn ich da jetzt als Externer nur was dazu schreibe. Ich habe schon was geschrieben im Buch, aber das ist halt nur ein kleiner Teil vom gesamten Buch. Kurz jetzt nur zur Motivation, also es gibt ja unzählige Publikationen zum Thema Nahostkonflikt und viele davon sind da ein bisschen unbefriedigend und nervig und die Diskussion ist in vielerlei Hinsicht auch unbefriedigend und nervig. Die Herangehensweise von dem Buch zum Nahostkonflikt ist es aber die, dass man sagt, okay, wir als Linke in Europa oder in dem Fall in einem deutschsprachigen Linken, was sind jetzt so die Anknüpfungspunkte, die sich uns bieten im Nahostkonflikt, ja? Und nicht selten werden ja als Anknüpfungspunkte entweder militante palästinensische Organisationen oder Milizen oder Terrororganisationen, kann man durchaus so nennen, gesehen, oder auf der anderen Seite halt dann irgendwie die israelische Regierung, das israelische Militär oder sonst was, was meiner Ansicht nach wenig emanzipatorischen Charakter hat, beides. Und deshalb mit dem Wissen, dass es vor Ort da ganz andere Bewegungen gibt, die antimilitaristisch, anarchistisch, links und gewaltfrei sind, dass es die gibt und dass das dann natürlich die Anknüpfungspunkte sind, die meiner Ansicht nach logischer sind als alles andere in dem Konflikt. Und da diese Strömungen, diese Bewegungen, diese Individuen sehr in der hiesigen Berichterstattung ziemlich untergehen, ist es auch der Versuch, diesen Bewegungen einfach einmal ein Forum zu bieten. Und in der Diskussion, wie der Konflikt diskutiert wird, das einfach ein bisschen zu ändern, ein bisschen konstruktiv und vielleicht ein bisschen anders zu gestalten. Versammelt sind im Buch jetzt 16 Autorinnen und Autoren. Davon sind 10 aus Israel, 3 aus der Westbank, also 3 Palästinenser aus der Westbank und 3 Aktivisten, Aktivistinnen, die im Ausland, also in Deutschland und Österreich in dem Fall jetzt zu Hause sind und die halt immer wieder als Internationale dort temporär teil hatten an dieser Widerstandsbewegung. Es gibt dann auch noch einen 11. Part auf israelischer Seite, der bei dem Buch mitgearbeitet hat, aber jetzt nicht in Form von Interviews oder Texten, sondern das ist das Fotografinnenkollektiv Active Stills aus Israel. Die haben die Fotos zur Verfügung gestellt, die im Buch und außen am Buch zu sehen sind. Bis auf 2-3 Ausnahmen sind alle von Active Stills. Das ist ein sehr interessantes Projekt, das ist aus der radikalen Linken in Israel hervorgegangen ist, die quasi bei jeder Aktion, bei jeder Demo, bei jeder Blockade dabei sind und das Dokumentieren ist im Grunde genommen einfach eine Illustration dessen, wovon der Rest da gesprochen oder geschrieben hat. Der Aufbau vom Buch ist jetzt, das ist in 4 Teile gegliedert. entsprechend auch dieser Schlagworte, die schon im Titel zu sehen sind. Also das fangen wir an mit der Einleitung. Das, der erste Teil ist dann, nennt sich Skizzen einer Bewegung, um überhaupt einmal so eine Art Einführungsteil, um einmal klarzustellen, wovon reden wir, was ist der Unterschied zwischen der Publikation und anderen Publikationen zum Nahostkonflikt, was ist unser Zugang und einfach einmal so die Basic-Informationen über diese doch sehr wenig bekannten Basisbewegungen vor Ort, um dieses Wissen einfach einmal die Basics da aufzuzählen. Der zweite Teil ist dann gewaltfreier Antimilitarismus, dritter Teil Kriegsdienstverweigerung, der letzte Teil ist dann beschäftigt sich mit Anarchismus. Ich werde jetzt näher darauf eingehen, auf die ganzen verschiedenen Teile, welche Autorinnen, welche Autoren mit aus dem Hintergrund für diese Teile geschrieben haben. Nur kurz zur Einleitung, was mir da als Herausgeber nur wichtig war, eine Einleitung zu besprechen, wo ich kritisch eingegangen bin, ist diese ganze Thematik rund den Apartheid-Vorwurf. Das war vorauszusehen, dass der kommt, ja, Apartheid-Mauer, Apartheid-System, Apartheid-Staat, was auch immer, also dieser Apartheid-Vorwurf kommt, wenn man mit Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort spricht, immer, ja, dass in der Westbank quasi Apartheid-System implementiert wurde und dergleichen. Das ist eine interessante Diskussion, sie wird aber sehr kontrovers diskutiert, also primär halt dann außerhalb der Region wird sie kontrovers diskutiert, also es, vor Ort ist dieser Vergleich, wenn man es so bezeichnen will, weil es ist im Grunde genommen, wenn man sich mit dem näher befasst, kein direkter Vergleich mit Apartheid Südafrika, sondern es hat einen etwas anderen Zugang, das können wir vielleicht in einer Diskussion dann nur besprechen, wenn es jemanden näher interessiert, es wird aber auch in der Einleitung genau darauf eingegangen, woher dieser Vergleich kommt, warum ist er vielleicht berechtigt, warum ist er vielleicht überzogen, was für unterschiedliche Ansätze gibt es überhaupt. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, das ist alles, aber jetzt können wir vielleicht in eine Diskussion, wenn es jemand interessiert. Aber und wir haben das deshalb, also ich habe das deshalb in die Einleitung rein dann, weil es einfach die Erfahrung war, dass das in hierzulande oft sehr kontrovers diskutiert wird. Also ich habe sehr oft einfach die Meinung gehört, dass dieser Vergleich oder der Vorwurf der Apartheid einfach historisch und politisch nicht haltbar ist, dass es einfach polemisch und verfehlt ist, das so zu machen. Aber um das Ganze ein bisschen die ganze Breite der Diskussion ein bisschen zu skizzieren, weil es ist dann in der Einleitung ein größerer Teil. Gut, im ersten Teil, Skizze einer Bewegung, habe ich immer einen Artikel geschrieben, den ersten, um, wie gesagt, wo ich näher auf diese Basiswiderstand, auf diese Basisbewegung gegen vor allem den Barrierebau in der Westbank eingehe. Dazu jetzt vielleicht so die Eckpfeiler des Ganzen. Also dieser Basiswiderstand gegen den Barrierebau, also als Ganzes gegen die Besatzung, aber speziell der Barrierebau war halt dann der Auslöser, warum sie die Bewegung wieder zu organisieren begonnen hat, die palästinensische Bewegung, gewaltfreie Bewegung, die gemeinsam mit israelischen Aktivistinnen und Aktivisten und internationalen, und das ist jetzt das fundamental Neue an dem Ganzen, weil gewaltfreien Widerstand hat es in Palästina schon zum Beispiel in der ersten Intifada vermehrt gegeben, aber dass es jetzt ein gemeinschaftlicher Widerstand ist, wo Israelis gemeinsam mit den Palästinenserinnen und Palästinensern in den besetzten Gebieten Widerstand gegen die Armee leisten, das ist, und dann noch der dritte Part, die Internationalen, die dabei sind, das ist das fundamental Neue an dieser Bewegung, die sie da organisiert hat. Warum gegen den Barrierebau? Also ich sage, Barrierebau dazu ist besser bekannt unter Mauer, wobei ja Mauer und Sicherheitszaun, wie das immer wieder genannt wird, beides meiner Ansicht nach ein bisschen irreführend ist und nicht zutrifft, deshalb habe ich mich auf den Begriff Barriere verständigt. Warum ist ausgerechnet gegen dieses Bauvorhaben, wo doch immer wieder betont wird, für die einen, also von der israelischen Regierung ist es immer wieder gesagt worden, das sei ein Sicherheitszaun, um israelische Zivilistinnen und Zivilisten von Selbst- und Attentaten zu beschützen, das ist ein legitimer Ansatz. Ja. Das Problem bei dem Ganzen ist jetzt das, und das bestreitet mittlerweile auch kaum jemand, dass dieses Bauvorhaben, diese Barriere offensichtlich aus anderen Erwägungen so gebaut wurde, wie es jetzt in der Westbank steht, als es offiziell begründet wurde. Also die offizielle Begründung war, wie schon gesagt, sehr banal. Wir wollen da eine physische Barriere hinstellen, ja, damit, wie gesagt, keine Terroristinnen und Terroristen nach Israel gelangen können. Fakt ist jedoch, dass die Barriere zu rund 80% in der Westbank verläuft, bis zu 20 Kilometer in die Westbank einschneidet. Dieses Land, das da dazwischen liegt, folglich enteignet, also auf die israelische Seite schlägt. Die Barriere ist jetzt so konzipiert, dass die größten und wichtigsten israelischen Siedlungsblöcke auf israelischem Gebiet liegen, dass die meisten und größten natürlichen Wasserressourcen auf israelischer Seite liegen. Also es ist evident, dass die Route der Barriere nicht nach sicherheitstechnischen Erwägungen gebaut wurde, sondern um möglichst viel Land mit möglichst viel Ressourcen und israelischer Infrastruktur in Form von Siedlungen enteignet werden können. Also das sind rund 10% der Westbank, die alleine im Osten der Westbank auf dem Weg de facto enteignet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage von Ostjerusalem, Jerusalem. Palästinenser und Israelis, beide Seiten beanspruchen das als ihre Hauptstadt, beziehungsweise die Palästinenserinnen und Palästinenser Ostjerusalem nur mehr. Von Seiten Israels ist aber immer wieder, also jetzt im Laufe der Zeit baulich, ja, Facts on the ground geschaffen worden, also Tatsachen, die de facto Ostjerusalem als palästinensische Hauptstadt verunmöglichen, weil Israel also auch seit dem Sechstagekrieg die Maxime gilt, dass Jerusalem die ewige und unteilbare, und da ist nämlich das Problem, unteilbare Hauptstadt Israels sei. Und die Probleme, die sich jetzt daraus rund um Ostjerusalem ergeben können, nicht unterschätzt werden, weil die politisch schon nicht nur einmal eines der größten Hindernisse waren, warum so Sachen wie Oslo zum Beispiel nicht geklappt haben. Und Ostjerusalem wird durch die Mauer, das ist so der finale Part, warum Ostjerusalem jetzt völlig abgetrennt ist von der Westbank. Und ja, das ist nur so kurz skizziert, wirklich sehr kurz skizziert, warum jetzt ausgerechnet der Mauerbau, der Barrierebau zu diesem der Anlass war, warum man das wieder Widerstand dagegen leistet, eben aufgrund der vor allem der Landenteignungen, die viele palästinensische Dörfer, die entlang der Route der Barriere liegen, sehr schwer treffen. Ja, und diese Widerstandsbewegung, die führt jetzt die verschiedensten Sachen durch. Also in der Praxis heißt das jetzt, es wird dort blockiert, es gibt Sabotageakte, es gibt Roadblock Removals, also Roadblocks, das sind unbemannte Straßensperren vom israelischen Militär, und da geht man dann hin in einer Demo und räumt das Ding einfach weg in einer direkten Aktion, ohne vorher irgendwen zu fragen, ob das darf. Ja, Sabotageakte oder direkte Aktionen gegen zum Beispiel Barriere in Form von einem Zaun, wie man es vom Buch umsieht, dass dann in einer Aktion einfach mit Bolzen schneidet und das Ding kaputt gemacht wird. Blockaden finden vor allem wenn die Bauarbeiten gerade im Gange sind statt, oder es wird einfach oder in Israel selbst, israelischen Anarchistinnen und Anarchisten sind da ziemlich aktiv, wenn es darum geht, Straßen zu blockieren bei Demos oder bei Aktionstagen und dergleichen. Aber Blockaden durchaus auch als nicht nur symbolischer Akt, sondern auch um zu versuchen, zum Beispiel die Bauarbeiten zu verhindern oder einzuschränken. Und das ist immer wieder sehr gut gelungen, die Bauarbeiten so wirklich so massiv zu stören, dass teilweise auch die Route verändert worden ist von der Mauer. Ja, es gibt also nicht nur Blockade, sondern zum Beispiel auch so Enquete-Aktionen bei zum Beispiel Olivenbäumen ist es immer wieder vorkommen, waren aufgrund vom Mauerbau, vom Barrierebau Olivenhaine großflächig abgerodet werden, dass sie die Leute dort anketten oder eben bei noch nicht fertiggestellten Zaun anketten, sie bei Bulldozern anketten und dergleichen, damit die Bauarbeiten behindert werden. Das kurz zu dieser Basisbewegung, die sie jetzt gegen den Mauerbau, Barrierebau in der Westbank formiert hat und wo der erste Artikel so einen Fokus drauf legt. Im zweiten Artikel geht es dann mehr um, speziell von Adam Keller ist der, der ist Gush Shalom, Gründungsmitglied. Da geht es vermehrt um die, speziell um die israelische Bewegung gegen die Besatzung. Also der Artikel, der im Buch drinnen ist, das ist ein Aktionsbericht von vom Sommer 2007, wo sich die israelische Besatzung von 67 zum 40. Mal gejährt hat und dort die israelische Linke, Friedensbewegung, eine Aktionswoche ausgerufen unter dem Titel Six Days of Resistance for 40 Years of Occupation. Und in dieser Aktionswoche hat halt wieder mal so die Friedensbewegung, die Linke, die radikale Linke, so ihre Muskeln ein bisschen spielen lassen, hat da alles mögliche, verschiedenste Aktionen gemacht, in Israel vor allem. Und in diesem Aktionsbericht schafft es Adam Keller, und das ist der Grund, warum er mit ins Buch gekommen ist, der Text, einfach so die sehr heterogene, aber durchaus interessante und lebendige israelische Linke und Friedensbewegung zu porträtieren. Also das beginnt halt dann bei ganz bürgerlich Mainstream, so wie Peace Now, ja, die halt sehr schwammige und sehr, also Positionen vertreten, die schnell mal einen Konsens erreichen in Israel, bis hin zu Gruppen, die halt dann am radikalen anderen Ende liegen, wie zum Beispiel die Anarchists Against the Wall. Und er schafft es halt sehr, sehr gut, auch die Dynamiken innerhalb der israelischen linken Friedensbewegung da aufzuzeigen. Das ist ein guter Überblick für diese ganze Bewegung. Gut, das war also quasi so das Einführungskapitel. Im Kapitel Gewaltfreiheit und Antimilitarismus, das ist dann ein Pool von israelischen, internationalen und eben auch den Palästinensern, die da mitgewirkt haben. Da gibt es auch dann einen starken Fokus auf feministischen Gruppen in Israel. Also es sind da drei Aktivistinnen dabei, die in Gruppen aktiv sind, die sich unter der sogenannten Coalition of Women for Peace organisieren in Israel. Das sind 10 Frauenfriedensgruppen da drinnen. Aber beginnen tut das ganze Kapitel mit einer anderen Frau. Und zwar eine der Gründerinnen, der israelischen Gründungsmitglieder vom International Solidarity Movement, ISM. Das ist die größte Organisation, die für internationale Aktivistinnen und Aktivisten die Möglichkeit bietet, in der Westbank aktiv zu werden. Also das ist die Netta Golan. Und sie geht auch in ihrem Text näher auf dieses, wie ist es dazu gekommen, dass sich wir, jüdische Israelis, die im Grunde genommen ein nettes, verhältnismäßig nettes Leben in Tel Aviv oder in Haifa oder wo führen könnten, was bewegt uns dazu, in die Westbank zu gehen, oder wie im Fall der Netta, die in Ramallah dann schon lebt seit Jahren. Wie haben wir versucht, dieses Konzept des gewaltfreien und vor allem des gemeinschaftlichen, gemeinsamen Widerstands mit Palästinenserinnen und Palästinensern zu verwirklichen? Und ISM ist ja gegründet worden 2001, wenn ich mich nicht täusche, von einer kleinen Gruppe von Palästinensern, Palästinenserinnen und Israelis, die dann so einen Aufruf gestartet haben. Und das ist mittlerweile eine sehr große Organisation, die aber, und das analysiert ein anderer Autor im Anarchismus-Kapitel, sehr viel vom Verein, wie es organisiert ist und so, sehr viel Anarchistisches an sich hat, obwohl ISM nicht dezidiert anarchistisch ist. Ja, und ja, sie beginnt ihren Text zum Beispiel damit, dass sie, wie sie vor Ehud Barak, wie er damals schon Verteidigungsminister war, Premierminister war damals, vor dem Büro protestiert haben, wie gerade die zweite Intifada ausgebrochen ist und sie quasi nur beschimpft worden sind von den vorbeifahrenden Mitbürgerinnen und Bürgern, und eben dann, dass sie die Idee gekommen ist, wir müssen unsere Strategie ändern. Ja? Also wenn wir da vor dem Barack sein Büro stehen, dann wird unser Message sowieso nicht verstanden bzw. nicht gehört von dem Großteil, und deshalb müssen wir, und da ist dann die Idee gekommen, okay. Und zur gleichen Zeit ist speziell am Anfang der zweiten Intifada, ist es ja massiv also da hat es ja große Demos gegeben, und die sind mehr oder weniger mit scharfer Munition aufgelöst worden damals. Ja, da hat es in der kürzester Zeit knapp 300 Tote gegeben. Und dann war halt die Idee, okay, wenn wir reingehen, vielleicht so rassistisch dieses Argumentationsmuster auch ist, ja, aber wenn wir als Israelis reingehen, vielleicht sind wir dann eine Art menschliches Schutzschild und vielleicht erhöhen wir die Sicherheit. Und das ist auch einer der Gründe, warum bei so Demos dann immer Israelis, also einer der Gründe, der zwar nicht primär, das ist nicht die Intention, als menschlicher Schutzschild da reinzugehen, aber es hat einen Effekt. Und wenn dieser Effekt der ist, dass weniger Menschen getötet werden, ist es logischerweise positiver. Ja, also wie schon gesagt, dass die Gründerin, eine der Gründerinnen von ASM, reflektierte sehr interessant meiner Ansicht nach über die Entstehungsgeschichte, über die Geburt der Idee des gemeinsamen Widerstands, die ja so ein Novum ist in dem Konflikt. Jetzt kommt aber fangs an mit der ersten Autorin aus diesen feministischen Zusammenhängen. Und zwar ist es die Gila Swirsky. Die Gila Swirsky ist Menschenrechtsaktivistin und Friedensaktivistin und bei B'Tselem, das ist die größte israelische Menschenrechtsorganisation, und ist Mitbegründerin von der Women in Black Bewegung, die ja international ist, also ein internationales Netzwerk von Frauen, die mit dem Anwachen vor allem gegen Krieg und Militarismus protestieren. Die waren auch sehr aktiv in Ex-Jugoslawien und also die Women in Black, das gibt es überall, aber sie im 1988 sind in Israel gegründet worden. Und sie schreibt über die Frauenfriedensbewegung in Israel, also den Überblick anhand vor allem anhand dieser 10 Gruppen, die sich unter dieser Coalition Women for Peace vereint haben. Und was interessant ist, ist, dass sie nicht nur zu diesen klar feministischen, eher linken Gruppen oder die Bewegung, die diese Gruppen ausmachen, porträtiert, sondern auch zum Beispiel kritisch auf die Frauenfriedensbewegung in Israel eingeht. Anhand zum Beispiel von dem sogenannten For Mothers Movement, das sie bespricht, so ein Zusammenschluss von israelischen Müttern, deren Söhne in Kampfeinheiten im besetzten Südlibanon, damals noch besetzten Südlibanon, stationiert waren. Und das Problem an dieser Bewegung von einem feministischen linken Standpunkt ist der, dass die halt dezidiert nicht feministisch und dezidiert nicht radikal oder was auch immer irgendwas mit dem Sprengen von irgendeinem Konsens in einer Gesellschaft zu tun hat. Also sie waren jetzt sehr bürgerlich und haben ihr Image als Mütter sehr stark ausgeschlachtet, weil, so argumentiert Gila Swirsky, die Mutterrolle in der israelischen Gesellschaft sehr, also die Mutter hat einen sehr hohen Stellenwert. Und die mit ihrem Mutter-Image sehr gespielt haben, also das gespielt, also das halt irgendwie ausgeschlachtet haben und zu sagen, okay, wir Mütter von Söhnen in Kampfeinheiten im Südlibanon, wir haben das Recht, als Mütter israelisches Militär, die Regierung zu kritisieren, dass die unsere Söhne da praktisch im Südlibanon für eine sinnlose Besatzung opfern. Ja? Und das war ja natürlich auch verbunden mit sehr großen Verlusten, die vor allem die Hisbollah, das israelische Militär, damals zugefügt hat. Und dieses For Mothers Movement war laut Swirsky auch nicht gerade unbeteiligt dran, dass dann die Besatzung, also die israelische Armee, dann wieder zurückgezogen hat aus dem Südlibanon 2000. Aber sie diskutiert natürlich die Probleme des Ganzen. Also warum ist ausgerechnet eine Frauenfriedensgruppe, die eben mit Feminismus und linker Theorie überhaupt nichts am Hut hat, warum ist ausgerechnet die erfolgreich und die Feministinnen, die sie in Dutzenden Gruppen organisieren, bringen sowas kaum zustande. Ja? Oder die Erfolge, wie sie vor Mothers Movement da plötzlich gehabt haben, sind so nicht spürbar. Ja, also das nur, dass das auch historisch interessant ist, interessanter Rückblick, also ist, dass es da durchaus auch heterogene Gruppierungen gibt. Und um einen kurzen Überblick zu verschaffen, wofür steht diese Coalition for Peace, die haben sie nämlich auf Grundsätze geeinigt, lese ich kurz die Grundsätze der Coalition for Peace vor, wie sie dir das vorstellen in Bezug auf Frieden und Ende der Besatzung und dergleichen. Also die Grundsätze sind zum einen ein Ende der Besatzung, die volle Miteinbeziehung von Frauen in Friedensverhandlungen, die Gründung eines palästinensischen Staates Seite an Seite mit dem Staat Israel, basierend auf den Grenzen von 1967, die Anerkennung von Jerusalem als geteilte Hauptstadt von 2 Staaten, Israel muss seine Mitverantwortung an den Folgen des Krieges von 1948 anerkennen und mitwirken, um eine gerechte Lösung für die palästinensischen Flüchtlinge zu finden, Widerstand gegen den Militarismus, der die israelische Gesellschaft durchdringt, gleiche Rechte für alle Frauen und Bürgerinnen Israels und soziale und ökonomische Gerechtigkeit für Israels Bürgerinnen und Integration in die Region. Also das sind die Grundsätze, ist vom Konzept her der klassische Zwei-Staaten-Lösungsansatz, wie auch Gush Shalom und andere Gruppierungen vertreten, also ein palästinensischer Staat auf dem Gebiet von Westbank, Gazastreifen und Ostjerusalem, Seite an Seite mit dem israelischen Staat. Ja, speziell im Anarchismus-Kapitel gibt es noch andere Lösungsvorschläge, also die israelischen Anarchistinnen und Anarchisten treten vermehrt für eine Einstaatenlösung ein, wo auf dem gesamten historischen Gebiet, also das Gebiet des historischen Palästina, quasi gleiche Rechte für alle Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser leben zusammen auf dem Gebiet in einem Staat und ist natürlich mit sehr viel Problemen verbunden, mit sehr viel Diskussion, also ist natürlich in Israel, aber nicht nur dort, einfach sehr subversiver bzw. ein völlig unkonventioneller Ansatz, weil das ja de facto bedeuten würde, dass es eine arabische Mehrheit geben würde in diesem gemeinsamen Staat und quasi das Ende von dem zionistischen Traum wäre, dass es auf einem bestimmten Gebiet, einem bestimmten Staat eine jüdische Mehrheit gibt, die da lebt. Ja. Aber ich meine, dieses Konzept der Einstaatenlösung, das kann natürlich gar nicht diskutiert werden, weil das ist so breit und so groß, dass es nur an der Stelle der Verweis ist, dass es durchaus auch kontroverse Diskussionen gibt in der israelischen Friedensbewegung und Linken, wie das dann, also Zwei-Staaten-Lösung versus Ein-Staaten-Lösung, gibt es durchaus heftige Diskussionen. Die zweite Autorin aus diesem feministischen Pool jetzt ist die Jeanette Herzberg, die ist Aktivistin bei New Profile. New Profile ist neben der Coalition for Women for Peace auch assoziiert mit der War Resistance International, via die Graswurzelrevolution zum Beispiel. Und die Bewegung zeichnet aus, dass sie jetzt dass sie Kriegsdienstverweigerungen unterstützen und unter den Kriegsdienstverweigerungsgruppen diesen starken Fokus eben auf Feminismus und Antimilitarismus legt. Also sie verbinden diese beiden Themenfelder sehr stark und analysieren die ganze Problematik der Besatzung und die Auswirkungen, die diese Besatzung auf die israelische Gesellschaft hat, eben im Kontext dann von patriarchalen Strukturen, sexualisierter Gewalt, Sexismus, überhaupt, also sie setzen sich ein, wie schon ihr Website auch sagt, für die sie setzen sich für die Entmilitarisierung der israelischen Gesellschaft. Das machen da Wanderausstellungen, um jetzt den Militarismus in der israelischen Gesellschaft zu problematisieren, zu diskutieren. Und im Artikel, der Artikel ist mehr oder weniger ein Porträt dieser Organisation. Also sie schreibt, was für Aktionen sie machen, wie sie strukturiert sind, wo sie ihre Aufgaben sehen, wie sie versuchen, Jugendliche, die vor der Einberufung zur Armee stehen, wie sie die unterstützen, Infos weitergeben, wie kann man irgendwie die Armee vielleicht umgehen, wie kann man die Verweigerung gestalten, dass sie vielleicht weniger schmerzhaft in Form von Gefängnisstrafen und dergleichen ist. Ja. Und die dritte Autorin, mit der ich Interview geführt habe für das Buch, die ist von Mahzon Watch. Das ist eine Organisation aus Israel, eine Frauenorganisation, die sich auf die Checkpoints spezialisiert hat. Auf die Checkpoints, die in der Westbank und an der Grenze zu Israel, also auf der Grenze, auf der grünen Linie zwischen Israel und der Westbank liegen. Wobei man sagen muss, dass über 80% dieser Checkpoints eben nicht an der Grenze liegen, sondern in der Westbank und somit die Westbank halt völlig segmentieren und die Bewegungsfreiheit, die Mobilität einfach so kontrolliert werden kann und oft einfach die Mobilität so, die Bewegungsfreiheit völlig eingeschränkt bzw. verhindert wird. Und da diese Checkpoints sind immer wieder so ein Hotspot von Konflikten, von Reibereien, von Repression. Und diese israelischen Frauen haben halt das Konzept, dass sie einfach zu diesen Checkpoints hingehen, als Beobachterinnen mehr oder weniger, und in Härtefällen intervenieren, wenn jetzt irgendwie ein Soldat zum Beispiel oder Soldatin da irgendwie großartig den Autoritären raushängen lässt, ja, und völlig willkürlich da jetzt Leute durchlässt, Leute nicht durchlässt, Leute vielleicht sogar schlägt oder was auch immer, dass die das dokumentieren, beziehungsweise wenn die da sind, ist es auch so, dass die Soldatinnen und Soldaten tendenziell weniger repressiv auftreten. Ja, wobei auch sie wird selbstkritisch in einem Interview und sagt, ja, was haben wir eigentlich erreicht, die Checkpoints stehen immer noch, ja. Reaktion der Palästinenserinnen und Palästinenser ist teilweise ganz unterschiedlich, teilweise sagen sie, super, dass ihr da seid, ja, wenn ihr da seid, geht das alles viel reibungsloser und die Armee verhält sich viel kooperiert weit besser und ist weniger repressiv. Andere sagen wiederum, ja, auf euch am Schildchen, da steht Frauen für Menschenrechte, habt ihr irgendwo die Menschenrechte gesehen, ja, wo sind die Menschenrechte, also steht es da seit Jahren und hat sich die Situation grundlegend verändert? Nein. Also, und sie sagte da, wir müssen beide Kritiken ernst nehmen, beide Kritiken annehmen, so wie sie sind, aber hat er schon, also auf Soundwatcher dafür in Israel schon für große Debatten gesorgt, dass da mal rechtsgerichtete Knesset-Abgeordnete haben mal versucht, Gesetze durchzupeitschen, dass es den Frauen verbietet, da zu stehen und dergleichen. Also ist durchaus auch in Israel umstritten, wobei man auch sagen muss, dass die Gründerinnen-Generation sehr feministisch war wiederum, sehr links war, und mittlerweile hat sich das aber sehr vermischt. Also mittlerweile sind da sehr viele Frauen aus der politischen Mitte, aus diesem eher bürgerlichen Milieu dazukommen, sodass da schon längst nicht mehr so der Konsens besteht, ein feministischer oder ein linker Konsens, sondern dass eher der Konsens der ist, okay, wir halten die Besatzung und die Checkpoints, die so ein Symptom dieser Besatzung sind, für falsch und wir wollen dagegen was machen in unserer Art und Weise. Dann kommt der erste Palästinenser zu Wort, was ich auch für ganz wichtig halte, weil palästinensische Stimmen fernab von Gewalttätigkeit und Kalaschnikow, wenn man es hochherkommt, bei Selbstmordanschlag sind ja kaum vernehmbar bei uns, und deshalb war es mal wichtig aufzuzeigen, okay, es gibt dort sehr wohl Basisbewegungen, die dezidiert gewaltfrei Widerstand leisten und Selbstmordattentaten dergleichen natürlich denunzieren. Ayed Morar ist der erste von den dreien. Er ist Koordinator vom Popular Committee of Butrus. Butrus ist so ein kleines Dorf westlich von Ramallah, das auch direkt vom Mauerbau, vom Barrierebau beeinflusst war. Und er ist einer der zentralen Figuren, wenn man so will, von diesem gewaltfreien Widerstand, und er schreibt da recht nett über die Art und Weise, also wie ist Butrus dazukommen. Also in einer Hochphase, Ende 2003, 2004, also in einer Hochphase gewalttätiger Auseinandersetzungen nur der zweiten Intifada eigentlich, kommt dann dieses kleine Dorf daher und versucht jetzt da gewaltfrei Widerstand zu leisten. Und da die israelische Armee dann zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gewusst hat, wie sie darauf reagieren soll, ja, weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt damit konfrontiert wurde, dass irgendwelche Leute von den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden oder sonst jemand sie irgendwie mit Panzergranaten und Kalaschnikows konfrontiert hat, und dann kommt da plötzlich so eine Schar von Menschen, die im Grunde genommen den Leuten nichts physisch kein Leid zufügen wollen, sondern, und das war immer ihr Konzept, sie wollten, und so haben es auch geschafft, dann zu den Bulldozern, zu den Bauarbeiten gelangen, um die einfach zu behindern und zu blockieren. Ja. Also die Soldaten, die Soldatinnen waren für sie nur Hindernis, insofern, dass sie daran hindern wollten, dass sie zu ihrem eigentlichen Ziel kommen, nämlich zu der Barriere, die gebaut worden ist, die ihre Olivenhaine abgerodet hat, die letztendlich dazu geführt hätte, dass sie 95% ungefähr, oder ja, also einen Großteil ihres Landes verloren hätten, wenn die Barriere so verlaufen wäre, wie sie geplant war. Und ja, Butrus hat es letztendlich geschafft, dass sie eben durch dieses beständige Blockieren, durch dieses ständige Stören, durch die beständigen direkten Aktionen gegen die Bauarbeiten, dass die Armee das einfach nicht durchsetzen erkennen, die Route. Und schlussendlich die Route so verlegt worden ist, dass nur mehr 5% von dem Gebiet, also die landwirtschaftliche Fläche von Butrus, konfisziert worden ist. Und da lese ich kurz einen Abschnitt vor, der recht nett ist. Und zwar sein sein Motto war halt immer, we can do it, erinnert in Zeiten wie diesen ein bisschen an Obama, aber das war davor, ja. Und er erzählt halt, wie er zu diesem Motto gekommen ist und seine erste Begegnung mit dem israelischen Kommandanten. Gut, also den Satz, we can do it, nahm ich zum ersten Mal in den Mund, als mich der Kommandant der israelischen Armee bei der ersten Demonstration fragte, was wir denn eigentlich vorhätten, ob wir verrückt geworden seien, da die Mauer schon auf 170 Kilometer länger gebaut worden wäre und es niemand bisher geschafft hätte, sie zu stoppen. Er sagte zu mir, du kannst mir glauben, selbst wenn hier 60 Menschen zu Märtyrern werden sollten, werden wir die Route der Mauer nicht um einen Zentimeter verändern. Ich antwortete ihm, wir können das schaffen. Und dann etwas später, nach 55 Demonstrationen in Budrus, kam der gleiche Kommandant, der uns zu Beginn provozieren und einschüchtern wollte, mit einer Karte, auf der wir sahen, dass die Mauer nun eine neue Route nehmen würde und wir somit 95% unseres Landes, welches ansonsten konfisziert worden wäre, gerettet haben. Das Ganze schafften wir ohne die 60 Märtyrer, von denen er gesprochen hatte. Aber der Preis war dennoch sehr hoch. Allein in unserem Dorf wurde eine Person getötet, über 300 verletzt und es gab 41 Festnahmen mit Gefängnisstrafen von mindestens 4 Monaten. So viel mal zu Budrus. Wie schon gesagt, diese 55 Demonstrationen waren im Grunde genommen täglich, haben die stattgefunden, also mindestens eine Demo pro Tag. Beziehungsweise, wenn die gesehen haben, die Bulldozer, die sie verjagt haben, sind wieder da und bauen weiter, hat sie wieder Demo formiert und sind runtergegangen und haben das wieder versucht aufzuhalten. Das war schon sehr erstaunlich. Und Budrus war einer der größeren Erfolge, oder mit ein großer Erfolg von Budrus war auch, dass dieses Dorf dann andere Gemeinden inspiriert hat, einen ähnlichen Widerstand zu organisieren. Und ein Dorf davon ist jetzt sehr bekannt worden, nämlich Berlin. Da ist ein Interview drinnen, das eine Freundin von mir mit Mohammed Khatif geführt hat, der ist Koordinator eben dieses Popular Committee of Berlin. Und die Geschichte von Berlin in puncto Barrierebau und dergleichen ist ähnlich wie von vielen anderen Gemeinden. Auch in Berlin wird der Zaun so gebaut, dass rund 60% der landwirtschaftlichen Fläche auf der falschen, also auf der israelischen Seite liegen. Auf der anderen Seite ist dann wieder eine große Siedlung, die expandiert, die wird immer größer. Ja, die haben halt danach den Widerstand angefangen, anfänglich auch sehr viel mit Blockaden und Aktionen. Mittlerweile ist das Ganze eher zum symbolischen Protest gelangt, auf gewissen Grad von Burnout natürlich. Ich meine, wenn man das seit 2005 mindestens einmal wöchentlich eine Demonstration macht, mindestens einmal wöchentlich sie Tränengas, Hartgummi geschossen und Knüppeln aussetzt, weil das ist dort eine wöchentliche Routine. Es ist verständlich, dass die Taktiken irgendwann einmal sich verändern und Berlin hat auch versucht, auf einer rechtlichen Ebene das Ganze zu verhindern. Also die haben vor dem obersten Gerichtshof in Israel geklagt gegen die Route, weil also laut internationalem Recht ist ja die Route, die ganze Barriere sowieso völkerrechtswidrig. Da gibt es vor 2004 einen Rechtsspruch. Ja, und bei Berlin ist auch der israelische Gerichtshof zu der Erkenntnis gekommen, gut, die Route ist offensichtlich nicht nach sicherheitstechnischen Erwägungen konzipiert worden, sondern um die Expansion der Siedlung zu ermöglichen. Ja. Das war schon ein ziemliches Novum. Das Problem ist nur dies, das Gericht angehört nicht, die Route gehört versetzt. Das Problem ist nur, dass die Armee dieses Urteil nicht umsetzt. Ja, das heißt, es gibt den Urteilsspruch, die Route, die Barriere gehört weg, aber niemand macht es. Ja, das ist momentan das Problem. Und dann ist noch eine Rede abgedruckt von einem Aktivisten aus Berlin und der letzte Teil ist, der geht noch näher auf die Olivenernte ein, als Form des zivilen Ungehorsams und des gewaltfreien Widerstands. Das ist auch recht spannend, weil das ist spezifisch palästinensisches Olivenernte als Form von, also wenn man jetzt in gefährlichen Gebieten Oliven erntet, ist es immer mit Gefahren verbunden, ist es immer mit Repression, meistens von israelischen Siedlerinnen und Siedlern oder der Armee verbunden. Und deshalb ist das auch ein sehr interessanter Bereich. In diesem Bereich von zivilen Ungehorsam gegen die Besatzung und dergleichen. Gut, Kriegsdienstverweigerung ist der zweite Teil, der dritte Teil des Ganzen. Ich werde jetzt versuchen, mich kurz zu halten, nur um für die Diskussionsgrundlage so die Basics der Kriegsdienst, des Themas Kriegsdienstverweigerung in Israel anzuschneiden, weil das durchaus ein spannendes Thema ist. Speziell in Israel, wo natürlich die Armee ja ganz einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat, aus historischen und durchaus nachvollziehbaren Gründen. Wie schaut es da mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung aus? Nur kurz zum Aufbau, ist es ein Text von der Andy Hagen in dem Kapitel, der die Grundinformationen zum Thema Kriegsdienstverweigerung bietet. Und anschließend noch ein Interview, das ich mit einem Kriegsdienstverweigerer geführt habe, mit dem Sohar Milchgrub, der 2006 den Libanon-Krieg verweigert hat. Also zum Thema Kriegsdienstverweigerung bzw. Kriegsdienstpflicht, Wehrpflicht. Nur kurz, also in Israel gibt es eine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Für Männer 3 Jahre, für Frauen 20 Monate. So eine Art Ersatzdienst gibt es jetzt nicht. Ja? Also nicht wie bei uns, man kann sich entscheiden, Zivildienst oder... Es gibt schon einen Zivildienst, aber den Zivildienst kann man erst dann machen, wenn man aus verschiedenen Gründen nicht tauglich für den Armeedienst befunden wurde. Ja? Aber prinzipiell ist immer jeder und jede zum Militärdienst verpflichtet, wiederum mit der Ausnahme der ultraorthodoxen Bevölkerung und der nicht-jüdischen Bevölkerung Israels, sprich der 20% palästinensischen Minderheit, die zwar einen israelischen Reisepass haben, aber eben nicht jüdisch sind und deshalb nicht eingezogen werden, die 20%. Aus verschiedenen Gründen, aber Prima wird immer wieder genannt, man hat halt die Angst, dass es keine loyalen Soldaten dann sind. Also wenn halt natürlich Palästinenser da dann in die Westbank gehen, ist schon verständlich. Oder beziehungsweise die würden vielleicht ja gar nicht wollen, ja, aber es hat dann im weiteren Verlauf Diskriminierungen zur Folge, weil nur mit Armeedienst kriegt man bestimmte Privilegien, wie zum Beispiel Studiengeld, Sozialhilfe, solche Geschichten. Ja, also da beginnt dann nämlich auch wieder die ganze Apartheid-Diskussion, ob das natürlich dann wieder entlang, wie und in welcher Form werden palästinensische Israelis diskriminiert. Das ist sehr komplex, aber durchaus interessant, die Diskussion. Eine Frage? Bitte? Ach so, der Prozentsatz der Ultraorthodoxen, da steht irgendwo ein Prozentsatz drinnen, ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es sind so um die 30, aber ich schaue nochmal nach, also die ist stetig am Steigen, ja, das ist lustig. Also die Zahl der Israelis, die aus religiösen Gründen eine Freistellung vom Militärdienst beantragen, die ist am Steigen und mit dem beschäftigt sich die Armee ja schon relativ kritisch, weil sie irgendwie Schiss hat, dass das, wenn das so weitergeht, ja, dass dann immer einmal die Soldatinnen und Soldaten ausbleiben. Aber ich schaue nachher nochmal nach, dann kann ich das nochmal genau sagen. Kurz zur Art von der Verweigerung kann man prinzipiell, oder Andy Hagen unterscheidet 4 Arten der Verweigerung in Israel. Das ist zum einen die selektive Verweigerung, die Totalverweigerung, sogenannte graue Verweigerung und soziale Verweigerung. Ja, die sind in den verschiedenen historischen Kontexten aufgetaucht oder erschlagen worden. Nur kurz und dann erkläre ich das an Beispielen. Selektive Verweigerung bedeutet, entweder man weigert sich in bestimmten Gebieten den Militärdienst zu leisten, also meistens sind das halt dann die besetzten Gebiete oder halt zum Beispiel Kriegsgebiete. Oder es ist selektive Verweigerung bezeichnet auch die Weigerung, bestimmte Befehle zu befolgen. Totalverweigerung ist eh klar. Ja? Graue Verweigerung ist eine Form der apolitischen Verweigerung. Ja? Also das sind Leute, die einfach keinen Bock haben auf das Militär, ob das jetzt politisch oder apolitisch begründet ist, einmal dahingestellt. Auf alle Fälle kommt die Verweigerung ohne politische Message aus und hat deshalb auch keine im Normalfall strafrechtlichen Folgen. Also zum Beispiel ein beliebter Weg der grauen Verweigerung ist, man geht zum Militärpsychologen, spielt ihm irgendwelche psychischen Schäden vor, in der Hoffnung, dass der das schluckt und der einem untauglich schreibt. Und dann hat man quasi den Armeedienst umgangen, ohne dass man ins Gefängnis muss und man ist halt einfach, man ist halt einen Attest vorliegen, dass man vielleicht, keine Ahnung, da gibt es verschiedenste Sachen, Symptome, die man irgendwie vorspielen kann oder so, dass man als untauglich für die Armee gilt. Und zum Beispiel Leute, die Reservedienst leisten müssen, also Männer sind bis zum 30. Lebensjahr, glaube ich, verpflichtet, Reservedienst zu leisten, sprich jedes Jahr 3 Wochen Armee. Da gibt es dann auch so eine graue Verweigerung, dass man einfach dann ins Ausland sie abseilt und einfach nicht auffindbar ist und so Geschichten. Also solche Sachen gibt es halt. Und soziale Verweigerung betrifft vor allem die gesellschaftlich die unteren Schichten, die unprivilegierten Schichten, für die es speziell beim Reservedienst einfach aus existenziellen Gründen unmöglich ist, jedes Jahr ein paar Wochen unbezahlten Einsatz in der Armee zu machen. Also es hat manchmal zur Folge, dass man den Job verliert aufgrund dessen. Für Studentinnen und Studenten ist es teilweise mit großen Schwierigkeiten verbunden, wenn man zum Beispiel Prüfungen oder so Termine nicht verlegen kann, wenn man aber Armeedienst hat. Und das ist auch der Grund, warum die Motivation vor allem zum Reservedienst einfach am Sinken begriffen ist, weil es da wenig Support gibt, wenig Unterstützung. Und ja, also diese soziale Verweigerung ist auch in der Regel eine apolitische Verweigerung, aber trotzdem auch ein wichtiger oder interessanter Teil. Grundsätzlich kann man unterscheiden, zumindest macht das die Andy Hagen im Artikel, zwischen einer Verweigerungsbewegung vor und nach der zweiten Intifada, also vor und nach 2000. Die Verweigerungsbewegung vor 2000 kann man so ganz kurz umreißen, dass man sagt, okay, bis 1970 hat es das Phänomen der Kriegsdienstverweigerung in Israel kaum gegeben, da hat es vielleicht so um die 100, steht im Buch, Leute gegeben, die Armee verweigert haben. Der erste Bruch mit dem Phänomen war dann 1973 der Yom Kippur-Krieg, wo es dann diesen ersten offenen Brief von 350 Offizieren gegeben hat, die gegen die Politik von Menachem Begin gegenüber Ägypten protestiert haben. Und das war die Geburtsstunde von Peace Now, von dieser Friedensbewegung, die es heute noch gibt. Aber die erste große wirkliche Verweigerungswelle war dann 1982 mit dem Einmarsch in Libanon. Da ist die israelische Armee das erste Mal richtig mit dem Phänomen der Kriegsdienstverweigerung konfrontiert worden. Damals selektive Verweigerung, war auch die Geburtsstunde von der größten Kriegsdienstverweigerung und der ältesten Kriegsdienstverweigerungsgruppe in Israel, Yesh Gvul heißt es. Yesh Gvul ist hebräisch, das heißt, es gibt eine Grenze. Also die haben einfach gesagt, okay, es gibt die Grenze, Libanon ist, wir verweigern den Dienst im Libanon und in den besetzten Gebieten. Das ist die Grenze, die sie ansprechen. Und die Grenze auch, weil Yesh Gvul hat auch den zivilen Ungehorsam in die Armee reingetragen, dass sie propagiert haben, bestimmte Befehle zu verweigern in der Armee. Nach dem Libanon-Krieg ist es dann wieder ein bisschen runtergegangen und mit dem Beginn der ersten Intifada wieder rauf. Also das ist durchaus kriegs- und krisenbedingt, die Zahl der Verweigerer, Verweigerinnen. Aber grundsätzlich verändert hat sie die Landschaft, also das Phänomen Kriegsdienstverweigerung dann auch der zweiten Intifada, vor allem weil es vermehrt viele, also es hat da viele neue Gruppen dann gegeben und das Phänomen Totalverweigerung ist plötzlich aufgetaucht. Also mit der zweiten Intifada hat es dann die Gruppe gegeben, die sie die Schministim genannt haben. Das sind Schulabgänger der 12. Klasse, 18 Jahre, die halt dann einberufen werden im Regelfall zur Armee. Und die haben damals einen offenen Brief an Ariel Sharon geschickt, wo ein Gutteil dieser 300 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner die Totalverweigerung angekündigt hat. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach ein Novum, weil es sowas vorher nicht bis kaum oder zumindest nicht wahrnehmbar gegeben hat, in der Form, dass es begründet worden ist im offenen Brief. Und die sind dann ziemlich heftig rangenommen worden, also hat dann versucht, die 5 Redelsführer ausfindig zu machen von dem Schministim, und die sind dann über 2 Jahre im Knast gesessen dafür. Die Bewegung ist ein bisschen eingeschlafen, aber mittlerweile haben sie wieder neue formiert, die unter dem Label aktiv sind. Courage to Refuse hat sie auch gegründet, das waren wiederum Offiziere, die verweigert haben, in den besetzten Gebieten zu dienen, was wiederum für großen Aufruhr gesorgt hat, weil so Schulabgänger, also die Schministim, die hat man ja nur irgendwie verunglimpfen können, irgendwie Linke, Junge, was immer, aber Offiziere, die halt sehr hoch angesehen waren und einfach Offiziere sind halt in der israelischen Gesellschaft sehr was, wie gesagt, dass es angesehen ist, und plötzlich waren die mit einem offenen Brief zur Stelle, wo sie ja gemeint haben, wir verweigern diesen besetzten Gebieten. Das war dann wiederum so, so ein Schock, und das sind also einige so Nachahmungsprojekte gegeben, wie zum Beispiel eine Gruppe von Piloten, die sich geweigert haben, bestimmte Ziele zu bombardieren, und eine Antiterror-Einheit, in der auch so, in der zum Beispiel Netanyahu aktiv war, wie er noch jünger war, die haben dann auch teilweise gesagt, sie werden selektiv Befehle verweigern unter gewissen Umständen. Wobei die Antiterror-Einheit und die Piloten, die sind alle vom Dienst suspendiert worden, und da haben wir dort versucht, die Berichterstattung über die Gruppen ein bisschen zu dämpfen, weil man von den Courage to Refuse, von den Offizieren schon irgendwie, da hat man noch nicht wirklich gewusst, wie man damit umgehen soll. Ja, auch hier Schwul und New Profile, die schon erwähnt worden sind, waren in der zweiten Intifada besonders aktiv, und auch, ja, ihr könnt jetzt nur ein paar Gruppen aufzählen, aber das wird dann irgendwie zu weit gehen. Da geht es weiter. Was nur interessant ist, ist, dass die gesamte Verweigerungsbewegung, die ich bis jetzt skizziert habe, ist eine Verweigerungsbewegung, die von politisch links kommt. Ja. Und 2005 mit der Räumung der Siedlungen im Gazastreifen ist die Armee wiederum mit einem neuen Phänomen konfrontiert worden, das vorher nicht existiert hat, nämlich Verweigerungsbewegung von rechts. Ja. Also plötzlich haben konservative Rabbiner und Siedlerführer da plötzlich Soldaten aufgerufen, den Befehl, die Siedlungen im Gazastreifen zu räumen, zu verweigern. Und dann ist er plötzlich, ähnlich den Schministim, nur von ganz rechts, ein offener Brief von Schulabgängern, Schulabgängerinnen aufgetaucht, die gemeint haben, wir werden uns weigern, die Siedlungen zu räumen, und sehr viel Pathos und was auch immer. Und ja, also es hat zu Desertionen und so kommen, das ist ja durchaus gewirkt. Man wird sehen, wann vielleicht in der Westbank Siedlungen geräumt werden, ob es so Ähnliches gibt, weil ist natürlich von einer religiösen Warte ist die Westbank ja ganz von ganz anderer Relevanz als der Gazastreifen. Der Gazastreifen spielt im Grunde genommen keine Rolle, aber die Westbank wird ja immer, die Westbank existiert eigentlich nicht im israelischen rechteren Diskurs, sondern da wird immer von Judäa und Samaria gesprochen, also die biblischen Namen werden dahergenommen. Also das verspricht dann durchaus noch kontroverser zu werden, aber man wird sehen, wie weit das dann kommt. Sollte vielleicht Netanyahu die Wahl gewinnen im Februar, dann ist das wahrscheinlich eh passé, der Gedanke an Siedlungsräumungen in der Westbank, aber man wird sehen. Ja, wie schon gesagt, Suha Milch Group ist dann nur das ergänzende Interview, das das Bild nur ein bisschen abrundet. Der ist auch im Gefängnis gesessen, weil er eben seinen Reservedienst anlässlich des Libanon-Kriegs 2006 verweigert hat und das öffentlich bei einer Antikriegsdemonstration angekündigt hat. Gut. Und jetzt komme ich schon zum letzten Teil. Mir wird immer vorgeworfen, ich sei zu lang. Ich hoffe, es ist nur erträglich. Anarchismus. Das Anarchismus-Kapitel finde ich auch irrsinnig spannend, weil es fokussiert sich primär auf gegenwärtige Strömungen des Anarchismus in Israel und da wiederum auf die Anarchists Against the Wall, die, wie schon gesagt, eben einen Hauptteil des israelischen Teils ausmachen in diesem Widerstandsnetzwerk in der Westbank vor Ort, diesen gemeinsamen Widerstand mit Palästinenserinnen und Palästinensern und Internationalen. In dem Kapitel sind vier israelische Anarchisten, Männer, versammelt. Davon sind es drei Artikel und ein Interview, das ich mit Jonathan Pollack geführt habe. Aber ich fange mal von vorne an. Der Uri Gordon ist der Erste, der abgedruckt ist. Uri Gordon ist Professor an einer Uni in Süden von Israel und alter Anarchist und hat ein nettes Buch geschrieben, das bei Bluetooth Press rausgekommen ist. Letztes Jahr, Anarchy Alive heißt es, Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und wie die Idee zum Buch quasi diskutiert wurde in der israelischen Szene, in der Anarcho-Szene, hat er mir dann quasi, weil das letzte Kapitel von dem Buch sie beschäftigt mit Anarchismus in Israel und die Linke in Israel und wie sie vom Anarchismus beeinflusst ist, hat er mir angeboten, okay, wenn Sie Bock habt, könnt ihr das letzte Kapitel zu einem Buch für euer Buch übersetzen und abdrucken, und wir haben uns das dann durchgelesen und haben sie gedacht, super, haben dann einen Teil aus diesem letzten Kapitel rausgenommen, der halt speziell zu dem Buch passt hat, und haben das dann übersetzt. Also wie schon gesagt, das ist dann ein Teil aus dem Buch. Und was den Text von Uri Gordon so spannend macht, ist, dass er viele der Organisationen, die schon vorgekommen sind in dem Buch, so wie New Profile oder International Solidarity Movement, dass er die nur mehr von einer anarchistischen Warte aus analysiert. Zum Beispiel im International Solidarity Movement analysiert er, wie es ISM strukturiert, was sind die Aktionen, in was für einer Form macht ISM Aktionen, wie läuft das alles ab und kommt dann im Grunde genommen drauf, oder ich sehe offensichtlich, das hat sehr viel mit anarchistischer Organisationsstruktur zu tun, das hat sehr viel mit anarchistischer Protestkultur zu tun etc. Und zum Beispiel auch, dass halt ein Großteil der ISM-Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Ausland aus anarchistischen Zusammenhängen kommen, dass zusätzlich nur circa ein Drittel jüdisch waren oder sind, die bei ISM mitmachen, was auch durchaus interessant ist. Und er geht dann auch noch auf andere, wie zum Beispiel, es gibt dann eine One Struggle in Israel, ist also eine vegane Anarcho-Truppe, die ja sehr kooperiert mit einer Kiste jetzt wohl, beziehungsweise überschneidet sie halt alles, weil die Szene auch nicht so riesig ist. Und geht dann zum Beispiel auf Queer-Themen ein, wo dann nur ein eigener Autor was dazu geschrieben hat. Ja. Also, und was auch noch spannend ist, das ist zwar nur kurz in seinem Artikel, aber doch durchaus interessant, so die Geschichte des Anarchismus in Israel. Ja, beginnend mit jiddisch sprechenden Anarchisten, die nach Israel dann nur jiddischsprachige Zeitschriften publizieren und dann weiter zu zum Beispiel Thomas Schick, der War Resistance International Zweig, also Anarcho-Pazifist war das, der einen WAI-Zweig in Israel geführt hat, dann über zum Beispiel 68er Bewegung in Israel hat es Max Penn gegeben, das war eine radikal antikapitalistisch und antizionistische Organisation, wo auch Anarchistinnen und Anarchisten mitgewirkt haben. Also geht so die wichtigsten Passagen des Anarchismus in Israel in der Geschichte, klappert dann nochmal ab ganz am Anfang, das ist durchaus spannender. Der zweite Text im Anarchismuskapitel ist geschrieben worden von Kobisnitz. Kobisnitz ist Mathematiker und aktiv bei den Anarchists Against the Wall, lebt in Haifa. Und sein Text ist so eine Mischung aus selbstkritischer Reflexion in mehrerer Hinsicht, also selbstkritisch in dem Sinn des gemeinschaftlichen Widerstands, wenn wir in die Westbank gehen, wie schaut es da zum Beispiel mit Privilegienverteilung aus? Also es ist unbestritten, dass Israelis in der Westbank immer nur einen sehr privilegierten Status, vor allem gegenüber der Armee, einnehmen. Inwieweit wollen wir diese Privilegien ausnutzen? Inwieweit lehnen wir diese Privilegien als rassistisch ab? Ja? Ist eine sehr spannende Diskussion. Der diskutiert in dem Text auch, und das ist auch sehr erhellend, die Position der Anarchists Against the Wall zu dem ganzen Projekt Barrierebau und der Position von zum Beispiel so linksliberalen Bewegungen wie jetzt Peace Now oder Meretz, diese linksliberale Partei in der Knesset, unterstellt halt gegenüber eine prinzipielle Ablehnungshaltung gegenüber der Barriere und einer selektiven. Also zum Beispiel Meretz oder Peace Now argumentiert, naja, das Projekt Barrierebau ist schon, das ist schon notwendig, dass wir da irgendwas errichten zwischen uns und denen. Das Problem ist aber die Route. Ja? Also nicht das Projekt an sich ist das Problem, sondern die Route der Barriere. Würde die Barriere auf der grünen Linie stehen, das hört man übrigens auch oft von Palästinenserinnen und Palästinensern, würde die auf der grünen Linie stehen, also auf der offiziellen Grenze zwischen Westbank und Israel, wäre das ja okay. Ja? Und die Anarchists Against the Wall vertreten eine Position, die halt sagt, diese Barriere ist nirgends okay, egal wo sie steht. Ja. Ist im Prinzip gegen Bauvorhaben wie das, beziehungsweise wie für Symptombehandlungen wie das. Ja. Also mit dem Hintergrundgedanken, würde man zum Beispiel mal die Checkpoints abbauen, würde man die Besatzung aufhören, würde man die Siedlungen räumen, zum Beispiel, dann würde sich vielleicht Phänomen wie Terrorismus auch mit der Zeit erübrigen. Ja. Dann braucht man nicht irgendwie die repressiven und unterdrückerischen Verhältnisse aufrechterhalten und dann eine Mauer bauen, damit wir von dem nichts mitkriegen. Ja? Also diese ambivalente Diskussion porträtiert er in dem Artikel. Das Interview mit Jonathan Pollack, das einer der Gründungsmitglieder der Anarchists Against the Wall ist und ich glaube überhaupt den aktivsten Menschen, den ich überhaupt getroffen habe in meinem ganzen Leben in politischer Hinsicht, Das Interview ist der Teil von dem Buch, der mal die Geschichte und die Aktivitäten und die Positionen von Anarchists Against the Wall von ihrer Gründung 2003 bis zum Zeitpunkt, wo das Interview geführt worden ist. Das war irgendwann Mitte, Ende 2007. Also im Grunde genommen, wer sich interessiert für Anarchists Against the Wall, was die denken, wie die Geschichte, Entstehungsgeschichte, dem sei das Interview empfohlen. Nur ganz kurz, ich will das jetzt vielleicht skizzieren. Also Anarchists Against the Wall haben sie gegründet 2003 auf einem Protestcamp im palästinensischen Dorf Masra. Als Direct Action Group, wie sie immer betonen, also sie wollten keine Gruppe sein, die irgendwie Pamphlete druckt und produziert und auf Large-Demos irgendwo mitläuft und appelliert an die Mächtigen, sie sollen doch endlich die bösen Zustände abschaffen, sondern die Herangehensweise von Anarchists Against the Wall war einfach ganz schlicht und ergreifend die, in der Westbank geschieht Unrecht, gut, machen wir was dagegen. In der Westbank wird eine völkerrechtswidrige Barriere errichtet, die den Palästinensern, vielen Palästinenserinnen und Palästinensern die Lebensgrundlage raubt, und ein weiterer Schritt in einer sich verschärfenden Besatzungsregime sind, gut, dann machen wir die Barriere kaputt und gehen mit Bolzen schnell an dahin und schneiden die durch. Ja. Also Sabotageakte halt, so nadelstichmäßig, so oft und so viel wie möglich immer wieder die Barriere kaputt machen, damit so auf dem Weg versucht wird, das Projekt vielleicht auf längere Sicht in Frage zu stellen überhaupt. Also keinesfalls irgendwie so symbolische, also ein Road Property Move zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel einer direkten Aktion. Es ist weder ein symbolischer Akt von, ja, wir räumen den Stein oder den Geröllhaufen jetzt mal weg, oder beziehungsweise fragen wir vorher mal, hört's zu, wir brauchen wegen diesem Roadblock da nach Nablus statt 5 Minuten, eine Stunde, ja, wäre das nicht okay, wenn wir den wegtun, sondern das ist schlicht und ergreifend die Feststellung, das Ding steht im Weg, das sollte nicht stehen, und darum gehen wir hin und räumen das Ding weg. Und wenn es die Armee nachher wieder aufschüttet, den Notblock, dann gehen wir am nächsten Tag wieder hin und räumen es wieder weg. Ja. Und das machen wir halt so lange zweifelsvoll, bis das irgendwann einmal gänzlich weg ist. Also es sind schon sehr interessante Beispiele von Anarchismus in der Praxis, würde ich mal sagen. Auch von Leuten, die sich niemals als Anarchisten, Anarchistinnen bezeichnen würden, wie jetzt die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser, ja, würde ich mal behaupten. Gut, und da bin ich ja schon beim letzten Text, und der ist von Yossi Batal geschrieben, mit dem ich gemeinsam, nur wer Interesse hat, bei dem voraussichtlich beim Anarchismuskongress in Berlin zu Ostern, wird der Yossi auch dort sein und über die Anarchists Against the Wall sprechen. Mit mir vielleicht als Unterstützung. Und er bringt zu dieser anarchistischen Perspektive jetzt noch die queer-anarchistische Perspektive rein. Also es hat in Israel diese Black Laundry-Gruppe gegeben, die aus radikalen Queers besteht, die so sehr stark mit diesen multiplen Unterdrückungen, mit der multiplen Unterdrückung argumentieren. Also Kampf gegen die Besatzung ist immer verbunden mit einem Kampf gegen reaktionäre Strömungen in Israel, aber auch zum Beispiel in Palästina, wobei sie immer sagen, das ist nicht unser Kampf, da müssen wir uns dann mit Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisieren, die diesen Kampf führen vor Ort. Und auch natürlich Kitchen New Profile im Punkt Militarismus anführt, dass das Yossi schreibt zum Beispiel, dass die Auswirkungen der Besatzung auf die israelische Gesellschaft oder beziehungsweise die Auswirkungen der Besatzung immer eine negative Auswirkung haben auf emanzipatorische Bewegungen, auf Gewerkschaften, auf Basisgruppen, auf Umweltgruppen, auf feministische, auf homosexuellen Gruppen, was auch immer. Ja. Aber er bringt es eigentlich sehr nett auf den Punkt in dem ersten Absatz, den er schreibt in dem Text, der im Übrigen auch, obwohl er nicht sehr lang ist, zum Plädoyer für die Ein-Staaten-Lösung wird mit der Zeit. Aber ich lese jetzt da einfach einmal den ersten Absatz vor und dann bin ich auch schon fertig. Und dann können wir ja noch schauen, wie viel Zeit wir haben zum Diskutieren, beziehungsweise ich habe noch einen Film mitgenommen, der das Ganze nur illustriert, was ich von dem jetzt gesprochen habe. Aber jetzt mal der Absatz. Und da nur eine kurze Anmerkung, da wieder hörbar, wie unverblümt mit dem Apartheid-Vorwurf umgangen wird vor Ort. Ja? Also, als ein queer-anarchistischer Aktivist aus Israel werde ich ziemlich oft mit Fragen zum Engagement von Queer-Gruppen oder Individuen im palästinensischen Kampf gegen das israelische Apartheid-Regime konfrontiert. Wie könne ich als Queer und Anarchist für die Bildung eines Staates kämpfen, in dem die Okkupation lediglich in neue Hände weitergereicht und die Unterdrückung nach neuen und alten Mustern aufrechterhalten würde. Was haben wir mit einer nationalen Bewegung gemein, welche dieselben nationalistischen Ideen reproduziert wie jene, die wir in unserer eigenen Gesellschaft versuchen aufzulösen? In diesem Artikel werde ich versuchen, diese Fragen zu untersuchen und gedanklich weiter auszuholen, was die Rolle der Solidarität im gemeinsamen palästinensisch-israelischen Kampf anbetrifft, betrachtet von einer queer-anarchistischen Perspektive. Das ist so der Ansatz von dem Artikel. Und ja, ich bin jetzt einmal, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.